Guten Morgen, liebe Gemeinde. Heute ist der 16. Sonntag nach Trinitatis und ich möchte euch mit dem Wochenspruch aus 1. Timotheus Kapitel 1, Vers 10 begrüßen. Jesus, unser Retter, hat den Tod entmachtet und hat uns das Leben gebracht, das unvergänglich ist. So sagt es das Evangelium. Besonders möchte ich heute die Angehörigen von unserem verstorbenen Gemeindemitglied Brigitte Solbach begrüßen. Sie ist am 18. September im Alter von 66 Jahren gestorben. Die Trauerfeier fand am 27. September statt und stand unter dem Wort aus Johannes 10, Vers 10. Ich aber bringe Leben und dies im Überfluss. Liebe Trauerfamilie, wir wünschen euch in dieser schweren Zeit der Trauer Gottes Segen und seinen Beistand. Auch wir als Gemeinde wollen euch mit unseren Gebeten begleiten und für euch um Gottes Beistand und Trost bitten. Liebe Grüße auch an alle, die diesen Gottesdienst zeitversetzt erleben werden. An der Orgel begleitet uns heute Jörg Keller. Vielen Dank dafür. Unser Pfarrer wird heute die Predigt halten. Wir wünschen dir Gottes Segen für deinen Dienst. Außerdem möchte ich allen Danke sagen, die im Hintergrund dafür sorgen, dass wir hier gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Für die nächste Woche habe ich noch folgende Mitteilungen. Am Dienstag um 16 Uhr ist Konfirmandenunterricht im evangelischen Gemeindehaus in Medenbach. Um 19 Uhr Bibelkreis hier in Breitscheid. Am Donnerstag ganz herzliche Einladung um 19.30 Uhr zum Gebetskreis im evangelischen Gemeindehaus. Am Freitag um 9 Uhr morgens Bibelwalking, Treffpunkt Hofgut Neustadt in Breitscheid. 17.30 Uhr CVJM Jungschar, 19.30 Uhr Männerkreis. Am kommenden Sonntag feiern wir das Erntedankfest mit einem Familiengottesdienst um 9.30 Uhr in Breitscheid und um 11 Uhr in Medenbach. Alle sind ganz herzlich eingeladen. Wir wollen uns wieder an der Aktion Eine Dose Erntedank beteiligen. Dazu können haltbare Lebensmittel mit in den Gottesdienst gebracht werden und auf einem bereitgestellten Tisch abgelegt werden. Wir sorgen dafür, dass die Lebensmittel zur Dillenburger Tafel gelangen und freuen uns, wenn wir diese wichtige Arbeit der Tafel unterstützen können. Die Kollekte vom vergangenen Gottesdienst betrug 183,80 Euro. Und war für die eigene Gemeinde bestimmt. Herzlichen Dank dafür. Gott segne die Verwendung der Gaben und die Gebenden. Die heutige Kollekte ist für Brot für die Welt bestimmt. Gemeinsam mit den lokalen Partnern unterstützt das evangelische Entwicklungswerk Brot für die Welt Menschen auf der ganzen Welt dabei, ihre Existenz zu sichern und ein Leben in Würde zu führen. Das Brot für die Welt, Partner CCDB, hilft den stark vom Klimawandel betroffenen Menschen in Bangladesch, sich mit sauberem Trinkwasser zu versorgen und ihre Ernährung zu sichern. Ich wünsche uns jetzt einen gesegneten Gottesdienst. Wir singen jetzt das Lied aus dem evangelischen Gesangbuch 327, die Strophen 1, 2 und 4.
Thank you. feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gehen hinein in diesen Gottesdienst mit dem Psalm 68 und lesen ihn wieder im Wechsel. Ich beginne und bitte Sie und euch, die eingerückten Sätze zu sprechen. Alle, die nach Gottes Willen leben, werden sich freuen und jubeln in Gottes Gegenwart. Ja, sie sollen jauchzen vor lauter Freude. Bereitet den Weg für ihn, der durch die Steppe herbeireitet. Herr wird er genannt. Empfangt ihn mit Jubel. Gott schenkt vereinsamten Menschen ein Zuhause. Gefangene führt er in Freiheit und Wohlergehen. Unser Gott ist ein Gott, der rettet. Der Herr, ja er, Gott, hat Auswege selbst da, wo man dem Tod preisgegeben ist. Lasst uns diesen Herrn anbeten. Beten und bekennen. Manchmal sagen wir, jetzt hilft nur noch beten. Aber machen wir es dann auch? Beten wir? Und wenn wir beten, dort, wo wir keinen Ausweg mehr wussten, wie vertrauensvoll ist dann unser Gebet? Rechnen wir überhaupt damit, dass Gott uns überraschen kann? Überlassen wir ihm unsere Sorgen wirklich? Herr, wie oft haben wir schon unsere Sorgen wieder mitgenommen, nachdem wir sie vor dir ausgebreitet hatten? Herr, erbarme dich. Ganz am Ende der Zeit, wenn die Herrlichkeit Gottes für alle sichtbar begonnen hat, werden die Erlösten vor seinem Thron dieses singen. Groß und wunderbar sind deine Werke, du allmächtiger Gott. Gerecht und gut sind deine Wege, du König der Völker. Lasst uns Gott ehren. Heiliger Geist, mach uns aufmerksam, dass wir Wegbereiterinnen und Wegbereiter für das Kommen Gottes in unser Leben sind. Amen. Wenn wir jetzt die Lesung hören, bitte ich dazu, wieder aufzustehen.
In der Schriftlesung heute hören wir auf die Worte aus Klagelieder Kapitel 3, die Verse 22 bis 26 und 31 bis 32. Ich lese aus der Übersetzung Hoffnung für alle. Die Güte des Herrn hat kein Ende. Sein Erbarmen hört niemals auf. Es ist jeden Morgen neu. Groß ist deine Treue. O Herr, darum setze ich meine Hoffnung auf ihn, Der Herr ist alles, was ich brauche. Denn der Herr ist gut zu dem, der ihm vertraut und ihn von ganzem Herzen sucht. Darum ist es das Beste, geduldig zu sein und auf die Hilfe des Herrn zu warten. Denn wenn der Herr einen Menschen verstößt, dann tut er es nicht für immer und ewig. Er lässt ihn zwar leiden, aber er erbarmt sich auch wieder, denn seine Gnade und Liebe ist groß. Hier endet die Lesung. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Halleluja.
Wir antworten auf das Wort Gottes mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. 332, 1 bis 4. Der Predigttext für den 16. Sonntag nach Trinitatis steht in der Apostelgeschichte im 12. Kapitel. Ich lese den nach der neuen Genfer Übersetzung. Um diese Zeit begann König Herodes, die Gemeinde in Jerusalem zu verfolgen und ging mit Gewalt gegen einige ihrer Mitglieder vor. Jakobus, den Bruder des Johannes, ließ er mit dem Schwert hinrichten. Und als er sah, dass er den jüdischen Führern damit einen Gefallen tat, setzte er den eingeschlagenen Kurs fort und ließ auch Simon Petrus festnehmen, und zwar gerade während der Zeit, in der das Passafest gefeiert wurde, das Fest der ungesäuerten Brote. Herodes ließ Petrus ins Gefängnis bringen und beauftragte 4 Gruppen zu je 4 Soldaten mit seiner Bewachung. Nach den Festtagen wollte er ihn dann vor allem Volk aburteilen. Während Petrus nun also streng bewacht im Gefängnis war, betete die Gemeinde intensiv für ihn zu Gott. In der Nacht vor der von Herodes geplanten öffentlichen Verurteilung schlief Petrus zwischen 2 Soldaten, mit je einer Kette an sie gefesselt. Und vor der Tür seiner Zelle waren Posten aufgestellt und hielten Wache. Mit einem Mal stand ein Engel des Herrn in der Zelle und helles Licht erfüllte den Raum. Der Engel gab Petrus einen Stoß in die Seite, um ihn aufzuwecken. "Schnell, steh auf", sagte er. In demselben Augenblick fielen die Ketten, die Petrus um die Handgelenke trug, zu Boden. Der Engel sagte: "Binde den Gürtel um. Zieh die Sandalen an." Petrus tat das. "Und jetzt wirf dir den Mantel über und komm mit." Petrus folgte dem Engel nach draußen, allerdings ohne zu wissen, dass das, was er mit dem Engel erlebte, Wirklichkeit war. Er meinte vielmehr, er hätte einen Traum. Sie passierten den ersten Wachtposten, ebenso den zweiten, und als sie schließlich zu dem eisernen Tor kamen, das in die Stadt führte, öffnete es sich ihnen von selbst. Sie traten ins Freie und gingen eine Gasse entlang, und plötzlich war der Engel verschwunden. Da erst kam Petrus zu sich. "Wahrhaftig", sagte er, "jetzt weiß ich, dass der Herr seinen Engel gesandt hat. Er hat mich Herodes und seiner Macht entrissen und hat mich vor all dem bewahrt, was das jüdische Volk so gerne gesehen hätte." Gott, gebe uns jetzt ein Herz für sein Wort und Worte für unser Herz. Von Gott geliebte Gemeinde, das ist eine wundervolle Geschichte. Wenn ich die in der Vergangenheit meinen Schülerinnen und Schülern der Grundschule erzählt habe, dann war ich mir sicher, die volle Aufmerksamkeit zu haben. Dabei kommt die Erzählung von der Befreiung des Apostels Petrus ganz ohne dramatische Elemente aus. Ich stelle mir vor, wenn ein Filmregisseur das verfilmen wollte, dann würde er ganz bestimmt ganz viele dramatische, hochspannende Augenblicke einbauen von Gefangenenwärtern, die nächtlicherweise plötzlich doch durch den Gang spazieren, von irgendjemand, der in seiner Zelle randaliert, und dann kommen von allen Seiten Leute herzugerannt, um das abzustellen. Irgendwie sowas würden sich Regisseure einfallen lassen. Aber der biblische Bericht, der ist komplett nüchtern. Ein Fußtritt in die Seite, 3 kurze Befehle: aufstehen, Gürtel umbinden, Mantel nehmen. Die Fesseln fallen einfach ab. Die sonst verschlossenen Türen öffnen sich wie automatische Schiebetüren in einem Luxushotel. Fertig. Dem Petrus kommt's vor wie in einem Traum. wen wundert's? Seine Verhaftung ein paar Tage zuvor ist ein Albtraum gewesen. Petrus ist ja kein gemeiner Verbrecher. Er ist im Gefängnis, weil er einer neuen Bewegung angehört, einer Gruppe von Menschen, die die alten Gesetze, die in diesem Staat gelten, in Frage stellen, weil sie erkannt haben, dass diese in einem ganz neuen Licht zu betrachten sind, in dem Licht der Auferstehung des Jesus Christus. Sie haben die frohe Botschaft, dass der lang erwartete Messias, der Retter, gekommen ist. Das gefiel den Machthabenden nicht. Da kam ihr Einfluss plötzlich nicht mehr vor. Das griechische Wort für gefangen nehmen trägt in sich auch die Bedeutung des Folterns. Und wenn ihr genau hinschaut in dieser Geschichte und euch einen Moment da rein versetzt, ihr müsstet zwischen zwei wildfremden Männern angekettet schlafen, dann kriegt ihr eine Ahnung. Vier Gruppen von Soldaten, die zuständig sind. Das heißt, dreimal in der Nacht wirst du aufgeweckt, weil ein Personalwechsel vorgenommen wird. Allein das ist Folter. Immer wieder wach gemacht werden. Und wahrscheinlich ist noch viel mehr passiert. Simon Petrus schläft dann nicht in Ruhe zwischen zwei Soldaten, sondern wahrscheinlich körperlich vollkommen erschöpft. Wen wundert's? Am nächsten Morgen soll er öffentlich hingerichtet werden. Das ist Jakobus, einem der anderen Jünger Jesu, vor kurzer Zeit passiert. In teuflischer Weise versuchen Staatsverantwortliche am Beginn der christlichen Gemeinde die Verbreitung des Evangeliums zu unterbinden. Aber weil es Gottes Sache ist, hat Gott Möglichkeiten und Wege, dem entgegenzuwirken. Hier in Jerusalem holt ein Engel den Petrus aus dem Gefängnis. In der griechischen Stadt Philippi, wenige Jahre später, werden der Apostel Paulus und sein Mitarbeiter Silas durch ein Erdbeben befreit. Beide Male geschieht die Befreiung mit der Wirkung, dass sich das Evangelium erst recht und mit voller Wirksamkeit verbreiten konnte. Wir halten also als erstes Resümee dieser Geschichte fest, dass sich das Evangelium von der Rettung der Menschen durch die Heilstat Jesu Christi und seine Auferstehung eben nicht in einem Gefängnis einsperren lässt. Wer jetzt in der Apostelgeschichte weiterliest, der begegnet der versammelten Jerusalemer Gemeinde hinter verschlossenen Türen. Es hat eine gewisse Situationskomik, dass Petrus aus dem festbewachten Gefängnis mit seinen eisenbeschlagenen Türen ohne Hindernis herauskommt, um dann vor der Gemeindetür, einer bloßen Holztür, plötzlich stehen bleiben zu müssen. Dort betete man eben zu dem Herrn der Welt, dem König der Könige, und versteckte sich dabei hinter dieser verschlossenen Holztür, die jeder Soldat oder GSG-9-Mann dieser Welt mit 2, 3 gezielten Fußtritten öffnen würde. Egal. Es ist natürlich ein Ausdruck der Ohnmacht gegenüber staatlicher Gewalt. Sie können sich nicht wehren, ihnen bleibt nur das Gebet. Nur hat es sich nicht als ausgesprochen wirkungsvoll herausgestellt? Wir sollten diesen Gedanken nicht zu rasch beiseite legen. Der Herr der himmlischen Heerscharen lässt sich bis heute am liebsten durch die Gebete seiner Gemeinde bewegen. Durch die Gebete seiner versammelten Gemeinde. Hier hat das Gebet das Erscheinen eines Engels bewirkt. Wir wissen, dass das heute in vielfacher Weise geschieht. Ich hoffe, jeder und jede von Ihnen und euch hat mindestens einen politisch Gefangenen oder eine Gefangene auf seinem täglichen Gebetszettel. Wir hören nicht von der Befreiung von gefangenen Christinnen und Christen. Das liegt nur daran, dass es bei uns hier in Deutschland das bisher nicht gibt. Und weltweit hat die Presse kaum mal ein Interesse daran, so etwas wahrzunehmen. Aber weltweit tauchen Engel auf. Und sei es nur darin, dass sie Gefangenen im Glauben stärken, sie trösten und halten. Ich habe, glaube ich, schon einmal von jenem Gefangenen aus dem Osten erzählt, der berichtete, dass er wider Erwarten ziemlich gut behandelt worden ist. Und als er entlassen wurde, die Wächter fragte: Sagt mal, warum seid ihr eigentlich so gut mit mir umgegangen? Und sie dann sagten: Nun ja, für dich kamen so viele Briefe an. Keinen davon hatte er jemals zu Gesicht bekommen. Wir haben gedacht, du musst schon ein sehr berühmter Mensch sein und gemeint, es wäre vielleicht besser, dich nicht zu schlecht zu behandeln. Lasst uns als christliche Gemeinde deshalb jeden Tag für die Gefangenen des Glaubens beten und, wo uns das möglich und bekannt ist, auch Briefe an sie versenden. In gewisser Weise ist ja auch unsere Gemeinde gefangen. Das soll nun der dritte Punkt des Nachdenkens sein. Empfinden wir nicht unsere Hände als gebunden? Angesichts der vielen Kirchenaustritte und der damit einhergehenden dramatischen Einsparung. Wir folgen als Kirche und Gemeinden den sogenannten Sachzwängen. Sie diktieren uns das Aufgeben von Gebäuden und Pfarrstellen. Man kann das einfach bedauern und zur Tagesordnung übergehen. Man kann auch fragen, warum ist das so? Warum hat unter uns das Evangelium keine Kraft mehr, Menschen zu erreichen? Dass Menschen aus der Kirche austreten, passiert ja mit Grund. Die haben das Gefühl, das bringt mir überhaupt nichts, hat doch überhaupt keine Bedeutung. Komischer Verein. Wir als Kirche müssen zugeben, dass wir vielerorts den Weg der Nachfolge verlassen. Nicht Jesus Christus steht im Mittelpunkt, sondern immer häufiger Ideen des Zeitgeistes. Und der widerspricht dem Wort Gottes nicht selten. Eine solche Kirche ist unattraktiv. Sie reitet eine Weile auf einer Welle und geht dann mit dieser Welle auch unter. Ich persönlich sehe es kritisch, dass unser Kirchenpräsident vor 2 Wochen dazu aufgefordert hat, sich an den Demos und Aktionen der Bewegung Fridays for Future als Gemeinde zu beteiligen. Diese Bewegung ist die Speerspitze eines autoritären Öko-Fundamentalismus, dem ökonomisches Augenmaß und soziale Gerechtigkeit fehlen. Dieser Bewegung Beifall zu spenden, ist in unserem Staat en vogue. Anderswo übrigens aus gutem Grund nicht. Fakt ist, dass diese Bewegung nichts mit dem Evangelium von Jesus Christus am Hut hat. Die Kernkompetenz christlicher Gemeinde ist es, zielorientiert auf den Herrn der Kirche zu sein. Wir wissen um einen einzig wahren und unverwechselbaren Sinn des Lebens. Wir wissen um Befreiung von persönlicher Schuld und Errettung allein aus Glauben an Jesus Christus. Das, weiter zu sagen, ist in unserer Zeit nötiger denn je. Wenn wir aber nicht in der Lage sind, so etwas umgangssprachlich zu vermitteln, so dass unser Nachbar angesichts der Nöte seines Alltags versteht, dann haben wir keine Salzkraft, dann sind wir gar kein Licht der Welt. Als Petrus im Gefängnis war, kam die Gemeinde Jesu Christi zusammen und bestürmte Gott im Gebet. Warum tut unsere Gemeinde nicht genau dasselbe? Angesichts der Gefangenschaft in Sachzwängen, die dazu führen, dass sich die Präsenz unserer Kirche vor Ort dramatisch verschlechtert, warum kommen wir nicht zum Gebet zusammen? Diese Frage haben wir uns im Kirchenvorstand gestellt und darum gibt es jetzt wieder einen öffentlichen Gebetskreis der Kirchengemeinde hier in Breitscheid im Gemeindehaus jeden Donnerstagabend um 19.30 Uhr. Dort beten wir hörend. Zwei Antworten haben wir vom Heiligen Geist schon bekommen. Als die Konfirmandinnen und Konfirmanden hier neu anfingen, haben wir sie hier in der Kirche mit Beifall begrüßt. Gut. Aber das reicht noch nicht. Sie sollen sich hier wirklich wohlfühlen. Sie sollen das Gefühl haben, hier sind sie wirklich willkommen. Jeden Sonntag. Hier wird freundlich mit ihnen gesprochen. Hier erleben sie, dass sie dazugehören. Und wir haben gehört im Gebet, dass wir dankbar sein sollen. Wirklich dankbar für all diejenigen, die mitarbeiten. Die jetzt mitarbeiten und die in der Vergangenheit Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dieser Gemeinde waren. Und dass wir bitten dürfen, dass wir als Gemeinde aufwachen und jeder seine Aufgabe findet. 2, packen wieder Pakete für Weihnachten im Schuhkarton. Vielleicht können Sie für bestimmte Menschen beten und sie besuchen. Naja, beten kann ich, aber besuchen, das geht nicht mehr. Doch. Per Telefon? Ach, das ist doch nicht dasselbe. Ja, stimmt, aber 10-mal besser, als überhaupt nicht sich zu melden. Und bitte beten Sie, dass Menschen aus unserer Gemeinde einen Jugendkreis gründen und begleiten. Die Konfirmandinnen und Konfirmanden müssen hier in der Gemeinde ein Zuhause haben. Das darf uns nicht egal sein. Wir erinnern uns, das Evangelium von der Rettung von Jesus Christus lässt sich in kein Gefängnis und in keine Sachzwänge einsperren. Kehren wir um zu den urchristlichen Themen der Gemeinde, setzen wir alles dran zu hören, was Gott uns sagt, und mit Gebeten nach Gottes Willen das Herz Gottes zu bewegen. Ich bin gewiss, er schickt uns Engel. Amen. Von dem Lied 377 singen wir die erste und dritte Strophe. Seht ihr, in einem Fernsehgottesdienst ist immer alles perfekt, vom ersten bis zum letzten Moment, alles richtig. Ich bin so froh, dass wir hier Leben haben und dass hier auch Fehler passieren dürfen. Jetzt lasst uns beten. Heiliger Gott, das war ein langer, schwerer Leidensweg, den Gitti Solbach gegangen ist. Du hast es gesehen, Tag für Tag. Es ist nicht zu verstehen, aber wir dürfen es bei dir wissen. Wir beten für ihren Lebenspartner, für einen Bruder, für die Menschen, die um sie trauern. Bitte führe sie durch diese Zeit. Bitte tröste sie und halte sie. Du weißt, wie schwer das Herz ist. Du weißt, wie viel Kraft es kostet, jeden Tag das zu tragen. Schick du deinen Engel, Herr. Lass dich bitten für die Menschen, die um deines Namens willen im Gefängnis sind, an so vielen Orten dieser Erde, im Iran, in Indien, in Pakistan. Ich könnte so viele Länder nennen. Herr, erbarm du dich, tröste sie und lass sie spüren, dass überall auf dieser Erde Menschen mit ihren Gebeten hinter ihnen stehen. Wir beten aber auch für die anderen Gefangenen, die um echter Schuld willen verhaftet und gefangen sind. Da, wo wir vielleicht manchmal sagen, wie gut, dass die hinter Gittern sind. Auch sie sind Gefangene. Auch sie haben Not in dieser Situation. Wer hätte das nicht? Gib ihnen deinen Frieden. Lass sie zu dir finden. Lass sie befreit werden innerlich. Und dann beten wir, dass die Europäer endlich anfangen, Friedensverhandlungen zu beginnen. Anstatt dauernd nur Waffen zu schicken. Herr, Frieden muss werden. Und er wird nicht durch Waffen. Niemals. Und schon gar nicht durch Sanktionen. Und wir wollen beten für die Mitglieder der hessischen Landesregierung. Da wären viele Namen zu nennen. Ich will den Ministerpräsidenten Boris Rhein mit Namen nennen, den hessischen Kultusminister Professor Dr. Alexander Lorz, den hessischen Minister der Justiz Professor Dr. Roman Possek und Anne Janz, Staatssekretärin im hessischen Ministerium für Soziales und Integration. Ja, diese Menschen haben alle viele Aufgaben. Und sie werden jeden Tag bestürmt und bedrängt von Lobbyisten und Menschen, die es besser wissen. Oft können sie gar keinen klaren Gedanken finden und müssen doch entscheiden und schnell handeln. Lass sie gute Berater haben, gute Beraterinnen. Gib ihnen Kraft für ihre Arbeit, segne sie und bitte lass sie zum Segen für unser Land werden. Jetzt beten wir in der Stille weiter. Und wollen schließen mit dem Gebet unseres Herrn, dem Vater unser. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das Lied, das jetzt an der Anzeigetafel steht, kommt aus Afrika und ist von unseren Geschwistern dort in dem ihnen eigenen schwungvollen Stil. Ich weiß nicht, ob wir das so gut hinkriegen, aber ich finde, wir dürfen es zumindest versuchen. Es ist so, wenn ihr schon mal aufschlagt, die 609, das beginnt, wir nehmen nur den deutschen Text, damit niemand einen Zungenbrecher hat, mit Sing Amen. Das singen die Männer als Vorbetende. Und dann fallen alle zusammen in den folgenden Text. Es kommt aber zwischendrin immer wieder dieses Sing Amen. Lasst uns mal versuchen, ob wir das hinbekommen. Wir hören es uns erst einmal ganz an und dann, denke ich, könnten wir es dreimal durchsingen. Es ist ja ein super kurzes Lied. Herr, segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Hebe dein Angesicht auf uns und schenk uns Frieden.